Hallo und herzlich willkommen bei Rethinking Marketing. Das ist der Podcast der Marketingberatung Cherrypicker. Und der will Antworten darauf finden, wie zukunftsfähiges Marketing aussehen muss. Mit namhaften Köpfen aus der Branche sprechen wir darüber, warum das Marketing in der Krise steckt, welche Fähigkeiten und Tools CMOs brauchen, um ihren Job richtig gut zu machen und wie Agenturen das so begleiten können, dass sie relevant für ihre Kunden sind und auch bleiben.
Alte Regeln brechen, Neues verstehen, mehr Zukunft will, muss durch Wandel gehen. Das Marketing steht jetzt in der Pflicht, zu führen, zu prägen und nicht nur mit sich. Willkommen bei Rethinking Marketing, warum Marketing sich verändern muss. Willkommen bei Rethinking Marketing, die Zukunft beginnt jetzt bei uns.
Ich heiße Lena Herrmann, bin Journalistin und darf diesen Podcast hosten. Und mit mir hier sitzen Oliver Klein, CEO der Marketingberatung Cherrypicker. Hallo Oliver.
Hallo Lina.
Und Steve Pleska, Director Brand and Marketing Communications bei O2 Telefonica. Hallo Steve, schön, dass du da bist.
Hi, freut mich.
Wir sprechen natürlich, es liegt ein bisschen auf der Hand heute über das Thema die Vorteile und vielleicht auch Nachteile von selbstgebauten Agenturkonstrukten. Das ist noch gar nicht so lange her. Da hast du in deiner Rolle als CMO für O2 Telefonica die Agenturen neu sortiert, neu aufgestellt. Bevor wir da jetzt aber richtig reingehen, würde ich ganz gerne die Frage in den Raum stellen, die uns Mona Roberts aus der letzten Folge ja für dich mitgegeben hat. Und sie hat gefragt, was ist deiner Meinung nach heute wichtiger für wirklich starke Marken? Geht es um vielleicht auch punktuelle, maximale Lautstärke? Oder geht es eher um Relevanz und Substanz? Beziehungsweise vielleicht auch anders gefragt, sollten Marken vor allem möglichst präsent und sichtbar sein, dauerhaft, oder lieber ganz gezielt, ja, mit einzelnen Spitzen?
Ganz klare Antwort: Wenn man nicht in einer besonders profitablen Nische zu Hause ist, muss man präsent sein. Also ich bin großer Anhänger von der Schule, die sich damit auseinandersetzt, dass im Prinzip die Präsenz der Marke und die mentale Verfügbarkeit der Marke der entscheidende Faktor ist. Denn im Entscheidungsmoment musst du im Kopf der Menschen sein und das schaffst du durch Reichweite und Präsenz. Also ein schönes Beispiel, was ich gerne nutze: Coca-Cola lebt nicht davon, dass wenige Menschen ganz viel Cola kaufen, sondern sehr viele Menschen wenig Cola kaufen, also sehr gelegentlich Cola kaufen. Das schaffst du genau dann, wenn die Leute am POS sind, die Marke ist im Kopf. Und dann entscheiden sie sich für dich. Das ist jetzt eine Konsumgütermarke, das mag in anderen Branchen anders sein. In der Telco ist es zumindest auch so, du musst präsent sein. Denn wenn die Leute dann an den Moment kommen, wo sie sich fragen, hey Mensch, könnte ich mal über ein neues Handy oder einen neuen Mobilfunkvertrag nachdenken, dann möchtest du natürlich top of mind sein oder zumindest im relevant set sein. Entsprechend ist die Präsenz super wichtig. Dann kommen wir aber zum zweiten Punkt. Präsenz alleine reicht natürlich nicht. Relevanz muss gegeben sein. Ich glaube aber, mit nur kleinen punktuellen Marketingmaßnahmen wirst du nicht erfolgreich sein am Markt. Nicht im Massenmarkt zumindest.
Wobei, um jetzt mal bei Coca-Cola zu bleiben, die wenigsten Marken können es sich leisten, Fußball-Weltmeisterschaften oder Ähnliches zu sponsern. Insofern ist es natürlich auch eine Frage des Budgets, oder?
Auf jeden Fall. Ohne Moos nichts los, wie man so schön sagt. Also ich glaube, man braucht ein gewisses Budget und es muss kompetitiv im jeweiligen Segment sein. Ja, und auch gegenüber dem jeweiligen Zielsegment. Nicht jede Marke ist wie Coca-Cola und spricht im Prinzip mit dem gesamten Land. Coca-Cola ist jetzt kein Produkt, was eine spezifische Zielgruppe hat. Ne? Jeder trinkt im Prinzip Coca-Cola. Das ist in anderen Segmenten natürlich ein bisschen anders, wo man spezifischere Segmente anspricht, wo man jetzt auch nicht permanent mit 84 Millionen Menschen sprechen muss. Aber ohne Budget geht's nicht. Und ich denke, mir, wie vielen anderen Marketeers, geht es auch so, dass die Budgets eher kleiner als größer werden. Entsprechend muss man gucken, wie man das möglichst effizient einsetzt und wie man möglichst viele Menschen in einer gewissen Frequenz erreicht, ohne Unsummen auszugeben. Und das ist eine echte Herausforderung, muss man sagen, weil es ja immer mehr Kanäle gibt.
Oliver, wie siehst du das? Wir haben auch in der letzten Folge über Penetration und penetrante Werbung ein bisschen gesprochen. Sorgt nicht auch so eine Always-on-Kommunikation, wie sie Steve jetzt gerade so gefordert oder skizziert hat, auch irgendwann für so einen Nervfaktor?
Ja, wenn du es übertreibst, also wir hatten letztes Mal darüber gesprochen, hier, wir kaufen ein Auto mit Ralf Schumacher, wo ich sagen würde, für mich war das so ein abschreckendes Beispiel. Das ist sehr penetrant, aber im negativen Sinne. Und da ist dann die Relevanz oder auch die Begeisterungsfähigkeit für das Thema, für die Marke, für das Produkt, für den Service, geht dann hinten runter oder kippt total. Aber Steve, ich gebe dir völlig recht. Es nützt nichts, wenn man zwar super fokussiert und super klar ist mit dem, was man sagen will, aber keiner hört's. Du musst erstmal eine Mindestbekanntheit haben. Du musst eine Mindestdurchdringung haben, eine Mindestpenetration haben draußen oder Mindestlautstärke war ja das Thema. Wer dich nicht wahrnimmt, wer dich nicht sieht, dem kannst du keine Botschaften vermitteln. Das muss gegeben sein. Muss man immer das an alle rausschreien? Nee, muss man glaube ich nicht. Ich glaube, es ist wichtig zu gucken, wen will ich erreichen? Wen will ich vielleicht auch nicht erreichen und über welche Möglichkeiten kann ich ihn erreichen? Und es gibt viele Marken, die verwechseln in der Tat Reichweite und Werbewirkung oder Kommunikationswirkung miteinander. Nur Reichweite reicht leider nicht. Und das ist das Problem von einigen, die vielleicht draußen laut tönen, die aber nicht die Menschen abholen. Und es muss beides machen.
Wobei ich dir in einem Punkt widersprechen würde, Penetranz zahlt sich trotzdem aus. So schlimm es ist. Es ist nicht die Art von Werbung, die ich gerne mache. Aber
wie bei Seitenbacher.
Ja, und wir kaufen dein Auto und Check24 machen nichts anderes. Aber lasst uns ehrlich sein, wenn jemand sein Auto verkaufen will, an welche Marke wird er denken? So scheiße er die Werbung dann mit Ralf Schumacher finden wird. Man muss sich immer fragen, an welchem Punkt eine Marke ist, auch im Bekanntheitsgrad, in der Saturierung im Markt und so weiter. Und für solche Marken zahlt sich das aus. Seitenbacher zum Beispiel ist ein gutes Beispiel für Penetranz, die für Effizienz sorgt. Na, Seitenbacher gibt nicht unglaublich viel für Werbung aus, aber diese beknackte, komische Marke kennt jeder von uns. Einfach, weil die Werbung so bescheuert war und so penetrant war. Ne? Von daher, unter reinen Werbewirkungsgesichtspunkten ist es schon etwas, was funktionieren kann. Auch bei Check24 funktioniert das sehr, sehr gut. Ich würde sagen, es sollte nicht jede Marke machen. Erfreulicherweise tut es auch nicht jede Marke. Aber auch Penetranz kann tatsächlich werbewirkungstechnisch sehr, sehr gut sein, sehr effektiv und effizient sein. Auch wenn ich mir nicht wünsche, dass Werbung generell so aussieht, weil das nicht etwas ist, glaube ich, was viele Menschen erfreut.
Aber könntest du nicht bei gleicher Penetranz Engagement-Faktor, den Unterhaltungsfaktor, den Begeisterungsfaktor durch gute Kreation, durch Varianz, durch auch eine gewisse Smartness nicht deutlich steigern? Also könnte man nicht, wenn man sagt, okay, ich habe nun mal die Penetranz, aber ich variiere jetzt, ich mache das geschickter, ich mache das smarter, kann man da nicht einen viel höheren Effekt erzielen?
Jein. Also ich würde sagen, Penetranz ist auf jeden Fall der einfachere Weg. Kreativität ist der bessere Weg, aber auch viel schwieriger. Ne, gute Werbung zu machen, die kreativ ist und die dadurch wirkungsvoller ist, ist auf jeden Fall, glaube ich, das, wonach wir Marketeers alle lechzen und was wir auch versuchen zu erreichen. Penetranz ist der einfachere Weg. Ich nehme das Seitenbacher Beispiel. Das ist jetzt nicht kreativ und das ist nicht begeisternd, aber es ist auf eine perfide Art und Weise sehr effektiv, weil es hämmert sich in den Kopf rein. Seitenbacher, Seitenbacher, Seitenbacher. So, du hast die Marke gehört und du läufst durchs Regal und du kennst sie. Damit hast du schon mal die erste Hürde genommen. Wie gesagt, das ist nicht das, was ich mir wünsche für den Markt im Allgemeinen und mit Sicherheit auch nicht das, was Agenturen gerne machen. Aber sowas kann eben auch ein Weg sein. Und der bessere Weg ist eindeutig, kreativ zu sein, Menschen zu überraschen und Menschen zu begeistern. Na, das ist, was wir bei Telefonica versuchen, indem wir kreative Werbung machen, die unterhaltsam ist, die lustig ist und die nicht einfach nur penetrant ist. Wobei ich auch selbst zu diesem Stilmittel gegriffen habe. Also im letzten Jahr haben wir eine Kampagne gemacht mit einem sprechenden Fisch. Da bin ich ganz offen, die war zwar kreativ, aber der Kreativhebel war auch eine Penetranz. Also wir haben in dem Fall einen Kreativmechanismus gewählt, nämlich einen riesigen Karpfen, der auf einmal geredet hat. Das war eben irritierend und dadurch laut. Und das hat dazu geführt, dass wir wirklich sehr, sehr effizient die Botschaft, dass wir einen Installationsservice haben, der kostenlos ist, in die Köpfe verankert haben. Und das sage ich ganz offen, das war ein Play, was ganz spezifisch drauf designt war, die Effizienz zu steigern, weil wir zum damaligen Zeitpunkt deutlich weniger Budget hatten. Und da habe ich mich selber dieses Hammers bedient. Das war kreativer verpackt. Wir haben mit einem absoluten Top-Regisseur gearbeitet, mit Andreas Nilsson, der viele Apple-Kampagnen auch gemacht hat oder den Epic Split für Volvo. Aber die Penetranz war da schon ein bisschen eingebacken, wenn auch, glaube ich, auf eine andere und bessere Art und Weise als jetzt vielleicht bei Seitenbacher.
So, jetzt müssen wir mal sozusagen zu den Anfängen der Kampagnen im Generellen zurückkommen, denn darüber wollen wir eigentlich heute sprechen. Steve, du setzt mit einer Reihe von Publicis-Agenturen künftig auf ein kollaboratives Agenturmodell. Es sind einige Agenturen, die da zusammenarbeiten. Ergänze es gerne. Das ist Leo, das ist Digitas, es ist Mars United, Intermate, The Ambition.
Ja. Genau, dann haben wir noch die Mediaagentur Havas, aber tatsächlich von den Kreativagenturen wird es unser Setup.
Bisher hat O2 mit einem Customized-Agenturmodell zusammengearbeitet, mit Serviceplan Bubble. Vielleicht so ein bisschen eine Begriffsdefinition. Was verstehst du unter einem kollaborativen Agenturmodell?
Also in unserem Customized-Modell, das muss man dazu sagen, also Customized ist halt maßgeschneidert. Das heißt, es ist jetzt nicht ein genereller, allgemeingültiger Begriff, sondern einer, der ein Konstrukt beschreibt, was sehr unterschiedlich aussehen kann. Bei uns war es so, dass wir bei Serviceplan eine Agentur hatten, wo die Mitarbeitenden nur für uns gearbeitet haben und das über alle Gewerke hinweg. Das war auch kollaborativ. Aber da war es eben so, dass die Menschen zu 100% für uns tätig waren. Das ist jetzt ein bisschen anders. Jetzt haben wir ein Konstrukt, was aus mehreren Agenturen besteht und wir erheben aber nicht den Anspruch, dass die Menschen exklusiv nur für uns arbeiten. Das ist bei einigen trotzdem der Fall, weil der Etat ist dann doch schon relativ groß. Nichtsdestotrotz ist das der wesentliche Unterschied. Und wir haben jetzt eben einzelne Agenturen, die Spezialisten sind für die einzelnen Gewerke. Leo macht die ganzen ATL-Kampagnen, Digitas zum Beispiel deckt den ganzen Teil ab, den wir im CRM-Bereich haben, im Trade-Marketing, im Performance-Marketing. Also wir haben da schon eine Zuordnung, die im Prinzip gewerkspezifisch ist. Oder wie die Ambition beispielsweise die Culture-Marketing machen für uns. Von daher ist der wesentliche Unterschied, dass eben die Menschen A, nicht mehr exklusiv nur für uns arbeiten und dass wir eben, ich sag mal, ein Best-of-Publicis haben. Das heißt, wir können auf das gesamte Netzwerk, auf die gesamten Ressourcen zugreifen, können auch international im Übrigen Ressourcen dazuziehen, wenn wir die brauchen sollten, sei es Spezialisten, sei es aber auch eine gewisse Kreativexpertise, die wir uns vielleicht mal für eine besondere Idee wünschen. Im PR-Bereich beispielsweise haben wir gerade auch mit MSL zum Beispiel an ein paar Themen gearbeitet. Das heißt, es ist mehr wie der Zugriff auf die gesamte Organisation und nicht mehr der Zugriff nur auf rund 90 Menschen, die exklusiv für uns arbeiten. Das ist der wesentlich große Unterschied. Die kollaborative Komponente besteht eben darin, dass je nach Aufgabe die unterschiedlichen Agenturen dann zusammenarbeiten. Das hat aber einen ganz klar gesetzten Rahmen, der von Leo dann gesteuert wird und geleitet wird, sodass wir da im Prinzip trotzdem, wenn man so will, eine Art Lead-Agentur-Komponente haben. Genauso gibt es aber auch die Momente, wo wir nur mit der einzelnen Spezialagentur arbeiten, an einem gewissen Thema, wo es nicht das gesamte Konstrukt braucht.
Oliver, wenn du Pitches oder Agenturneufindungen begleitest, sind das natürlich Fragen, die ihr auch im Vorfeld klärt. Ich könnte mir vorstellen, dass das althergebrachte Lead-Agentur-Modell immer mehr hinterfragt wird. Beobachtest du das auch so oder ist das jetzt eine völlig falsche Annahme von mir?
Immer wenn wir anfangen zu arbeiten, setzen wir uns, wenn es ihnen geht, mit einem Kundenteam zusammen, schließen uns auch ein und sprechen über Agenturmodelle, über das, was sie brauchen, wie sie mit Agenturen zusammenarbeiten, was in-house machen, was extern ist. Dann kommt manchmal, ja, wir wollen keine Lead-Agentur. Warum? Und was ist denn überhaupt eine Lead-Agentur? Es gibt hinter dem Lead-Agentur-Modell, also das wäre jetzt eine Agentur, die sehr stark ist und eine starke Rolle spielt für das Unternehmen, gibt es auch verschiedene Betriebssysteme, nämlich Arbeitsmodelle. Und das eine Lead-Agentur-Modell ist, eine Agentur entwickelt sehr stark maßgebliche Kommunikation, also sehr stark in der Strategie, oder Analyse erstmal, Strategie, entwickelt dann starke Ideen. Und alle anderen, ich nenne sie mal Gewerke, alle anderen Partner und Agenturen da drum orientieren sich daran. Das ist ein inhaltlicher Lead, der aber keinen Führungsanspruch Richtung operationale Prozesse hat. Die andere Varianz ist, eine Lead-Agentur unterstützt das Unternehmen in der Steuerung aller anderen Gewerke. Und da ist es dann ein anderes Arbeitsmodell, nämlich ein Führungsmodell, das dann sagt, ich als Unternehmen möchte die anderen Partner, Gewerke, Agenturen, Menschen, Dienstleister gar nicht alle steuern, weil ich nicht die Power dazu habe, weil ich nicht groß genug bin oder weil ich mich mit anderen Aufgaben beschäftige oder weil ich glaube, ich hätte gerne einen starken Partner, der das für mich macht, weil er sich da besser auskennt, ganz unterschiedliche Beweggründe, dann ist das auch noch ein Lead-Agentur-Modell, aber mit einem anderen Betriebsmodell, mit einem Arbeitsmodell dahinter. Und es gibt Kunden, für die ist ein Lead-Agentur-Modell super. Zum Beispiel, wenn du einen Kunden hast, der sehr stark noch in Silos arbeitet, weil sich das so entwickelt hat, der kriegt so schnell seine Silos intern gar nicht abgebaut und sagt, okay, wenn ich mir jetzt noch verschiedene Agenturen hole und die alle miteinander kollaborieren wollen, wir aber intern nicht kollaborieren, dann wird das ein Hauen und Stechen. Das wird nicht funktionieren. Dann kann zum Beispiel ein Lead-Agentur-Modell Sinn machen, dass man sagt, ich bündel alles bei einer wichtigen Agentur und die hilft mir, auch meine internen, doch teilweise sehr heterogenen Strukturen auch zu bündeln. Und dann kann man überlegen, die einzelnen Gewerke und anderen Partner, werden die dann durch die Mitarbeiter im Marketing gesteuert oder hilft mir meine Agentur auch dabei, damit ich mehr Schlagkraft habe, damit ich zentraler bin und umgebe damit ein Problem, dass ich meine internen Silos nicht schnell genug aufgelöst bekomme. In anderen Fällen, wo du zum Beispiel eine Marketingabteilung hast, die sehr eingespielt ist, sehr homogen ist, die, wo es auch Abstimmungsprozesse untereinander sehr, sehr stark gibt und du diese Silos nicht so stark hast, kann man andere Modelle fahren, wie zum Beispiel ein Kollaborationsmodell. Insofern muss man immer schauen, wo steht das Unternehmen gerade, wie ist die Struktur im Unternehmen, wo will man hin und was passt zu dem jeweiligen Unternehmen. Aber das Lead-Modell ist nicht tot. Hm. bloß für den einen oder anderen, oder gibt es andere Modelle, die dann mehr Sinn machen.
Steve, warum habt ihr euch gegen so eine klassische Lead-Agentur entschieden?
Ich weiß gar nicht, ob wir es haben, ehrlicherweise. Das Entscheidende war für uns, dass wir ein in sich gut gesteuertes Konstrukt haben. Ob man das jetzt Lead-Agentur nennt oder nicht, wir haben von Anfang an mit allen Holdings gesprochen, wie können wir die Steuerung über die Gewerke möglichst effizient machen und sicherstellen, dass wir einen Standard haben und dass wir Ineffizienzen vermeiden. Weil ihr müsst euch vorstellen, wir machen in den einzelnen Gewerken teils hunderte von Kampagnen, zum Beispiel im CRM-Bereich haben wir über 300 Kampagnen im Jahr. Das ist eine gewerkspezifische Thematik, da brauche ich jetzt gar nicht großartige Kollaboration, weil mein CRM-Team mit der CRM-Agentur zusammenarbeitet. Das Thema ist am ehesten der Fall, wo ich Kollaboration brauche, wenn ich große, komplexe Kampagnen habe, die gewerksübergreifend sind. So, davon machen wir zwar auch einige im Jahr, volumentechnisch ist es viel weniger, als was ich in den einzelnen Gewerken mache. Da brauche ich dann aber eine gute, geölte Maschine, wo die einzelnen Gewerke kollaborativ miteinander arbeiten. Da gibt es vielleicht dann schon auch eine Idee, das ist eine Leitidee, die von einer Agentur entwickelt wird, aber da braucht man ein kollaboratives Modell, dass es bestmöglich übersetzt wird. Dass wir nicht auch in der Situation sind, die eine ATL-Agentur entwickelt die Idee und die anderen machen dann die Abformate. Das ist so ein bisschen alte Welt. Sondern dass eher die Agenturen zusammen an einem Tisch sitzen und die bestmögliche Antwort für die Aufgabe finden. Das kann dann zum Beispiel auch mal eine Social-First-Kampagne sein. Das würdest du nicht bekommen, wenn die ATL-Agentur, um mal alte Begriffe zu bemühen, die Idee entwickeln würde. So, und das ist das kollaborative Modell, wo es gewerksübergreifend ist, dass wir da eine entsprechende Steuerung haben. Sonst arbeiten wir aber auch total gerne im Silo, ja, um auch diesen negativ konnotierten Begriff entsprechend zu verwenden. Weil was soll ich denn jetzt Social-Media-Leute dabei haben, wenn ich an einer CRM-Kampagne arbeite? Das macht überhaupt keinen Sinn, das wäre ineffizient. Entsprechend ist es da so, dass wir einen direkten Austausch, den direkten Draht haben. Wichtig auch da, wir möchten, dass die guten Ideen aus dem einen Kanal, auch wenn sie vielleicht nur für den einen Kanal entwickelt sind, auch in anderen Kanälen stattfinden, wenn sie da gut funktionieren könnten. Das heißt, es kann durchaus auch sein, dass eine Social-Media-Idee entsteht und die hat so eine Power, die könnte ich vielleicht sogar in TV bringen oder die könnte ich in eine CRM-Kampagne übersetzen. Und das ist der kollaborative Gedanke, dass die einzelnen Gewerke voneinander wissen, nicht im Silo verharren, dass sie sich gegenseitig inspirieren und informieren, sodass es wie im Prinzip so ein Netzwerk ist, was voneinander weiß und voneinander profitiert.
Wer sorgt denn dafür, dass im richtigen Moment der richtige Informationsfluss läuft? Mhm. Ist das dein Job oder ist das wiederum im Netzwerk der Agenturen verankert?
Das ist unser gemeinsamer Job. Und wir haben einen Haufen unterschiedlicher Boards gegründet, wo das stattfindet. Die sind eher fachspezifisch. Also zum Beispiel haben wir das SXO. Das ist das Board, wo alle Strategieverantwortlichen drin sitzen. Das kann Markenstrategie sein, das kann aber auch Strategie für CRM und so weiter sein. Und die tauschen sich regelmäßig aus. Alle Designverantwortlichen tauschen sich regelmäßig aus, alle Projektmanagementverantwortlichen. Und so stellen wir sicher, dass über die unterschiedlichen Gewerke hinweg thematisch dieser regelmäßige Austausch stattfindet, dass man einander von den Projekten erzählt, von den Vorhaben, die gerade laufen und von Plänen, die man hat. Und so dann zum Beispiel Strategieexzellenz, Designexzellenz, Projektmanagementexzellenz entsteht und auch diese gegenseitige Information und Inspiration stattfindet. Und da merkt man, glaube ich, es ist nicht nur eine Frage von Agenturkonstrukt, sondern vor allem von Arbeitsweisen, von Prozessen, von Strukturen. Das kannst du mit anderen Agenturkonstrukten genauso umsetzen. Wir haben es jetzt in einem spezifischen Agenturkonstrukt so umgesetzt und das ist mindestens genauso wichtig. Also nicht nur die Aufbauorganisation, sondern auch die Ablauforganisation eines Agenturmodells.
Finde ich super wichtig. Du hast ja im Prinzip für euch ein Hybridmodell gebaut, wo du sagst, okay, die Prozesse dahinter sind mal zentralisierter, mal sind sie aber auch kollaborativer und mal sind sie auch bewusst dezentral. Das ist eben, finde ich, ganz wichtig, dass man eben hinter dem Agenturmodell immer dieses Betriebssystem oder das Ablaufmodell hat und das muss zum Unternehmen passen.
Ja.
Jeder, der heute sagt, ich baue mein Agenturmodell und nicht an die Ablauforganisation denkt, wie du es genannt hast, macht einen Riesenfehler, weil er wird scheitern, aller Wahrscheinlichkeit nach.
Also ich finde, man kann eine gute Parallele zum Führungsthema an sich ziehen. Ne? Also wenn ich als Führungskraft in einem Unternehmen immer nur einen Führungsstil habe, dann werde ich damit scheitern. Ne? Ich brauche einen kontextuellen Führungsstil, einen adaptiven Führungsstil, der sich an die unterschiedlichen Kontexte, an die unterschiedlichen Situationen und auch Personen anpasst. Und so ist es im Prinzip auch bei unserem Agenturmodell. Das hat ganz unterschiedliche Modi, wenn man so will, ne, wie du gerade gesagt hast, Oliver. Manchmal ist es total zentralisiert und lead-orientiert. Manchmal ist es kollaborativ, manchmal ist es im Silo, manchmal ist es total vernetzt. Immer dann, wenn wir den einen Modus brauchen, nutzen wir ihn. Aber wir haben unterschiedliche Modi und die nutzen wir dann entsprechend kontextabhängig.
Gibt es denn auch Nachteile?
Mhm. Klar, es ist aufwendiger. Das hat bei uns zum Beispiel auch was mit dem Modell zu tun, wie wir die Agenturen vergüten. In der Vergangenheit hatten wir ein FDE-basiertes Modell. Da hatte ich dann 90 plus Menschen, die habe ich bezahlt. So, die standen immer zur Verfügung, Gewehr bei Fuß. Jetzt haben wir ein Delivery-basiertes Modell und ein Asset-basiertes Modell. Das heißt, wir haben fast ausschließlich Pakete, die wir bezahlen oder Einzelassets, die wir bezahlen, weniger für Menschen. Wir bezahlen zum Teil auch für Menschen, das ist aber der weitaus kleinere Teil. Und das war auch ein Moment für mein Team, ey, wir müssen ja viel mehr planen. Weil die Leute sind ja nicht einfach da, die warten nicht einfach darauf, dass wir den Auftrag über den Zaun werfen, sondern wir müssen auch in der Budgetplanung, in der Gesamtjahresplanung viel mehr auf dem Schirm haben, wann kommen welche Themen, damit die Ressourcen entsprechend auch zur Verfügung stellen. Deswegen ist das ganze Thema Ressourcenplanung für uns als Auftraggeber auch viel wichtiger geworden und eben auch die Abstimmung in der Ebene der Teams, dass sie miteinander viel mehr sprechen, wann welche Projekte kommen, wie die gesteuert werden und so weiter. Also das hat sich definitiv geändert, da ist der Aufwand auf unserer Seite eindeutig größer geworden.
Welche Nachteile wiederum hatte das Customized-Modell vorher?
Ja, das Customized-Modell hat eben für mich den großen Nachteil gehabt, ich habe halt 90 Leute da gehabt, die ich auch bezahlt habe. Und es ist ja nun mal so, dass nicht zu jedem Zeitpunkt gleich viel zu tun ist. So, entsprechend zahle ich die ganze Zeit 90 Leute. So, und wenn da mal ein bisschen flaut ist oder ein Projekt gestrichen wird, zahle ich trotzdem die 90 Leute. Jetzt ist es so, dass ich genau für die Arbeit bezahle, die erledigt wird, mit wenigen Ausnahmen, wie gesagt. Also einen gewissen Grundstock an Personal braucht man natürlich trotzdem dauerhaft. Und das war ein Faktor, der mich persönlich gestört hat. Nicht einer, der ausgenutzt wurde, das muss man auch klar sagen. Es war jetzt nicht so, als wenn die Leute da die ganze Zeit Däumchen gedreht hätten und wir bezahlen. Da haben wir dann doch schon zu viel zu tun. Nichtsdestotrotz hat es eine gewisse Inflexibilität. Dieses Modell, was wir jetzt haben, ist flexibler und skalierbarer, aber eben erfordert es auch, dass wir mehr steuern.
Oliver, du hast ja auch schon diverse Erfahrungen mit verschiedenen Customized-Modellen. Was würdest du sagen, sind Vor- und Nachteile davon?
Man muss gucken, wie man das Modell baut. Und wenn du dein Budget auf ein so großes Team, auf deine Agentur, die du für dich gebaut hast, allokierst, kriegst du das, was in dieser Agentur gerade drin ist und für dich allokiert wurde. Wenn du dann sagst, ich möchte aber jetzt nochmal einen Experten für irgendwas haben, dann wird die Agentur sagen, klar, kriegst du, kostet extra. Weil das Geld ist ja weg. Das ist ja schon verplant für die Menschen, die nun mal da sind. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Nachteil. Ein Riesennachteil, wo alle Customized Agencies, die ich kenne, nicht funktionieren, ist, wenn du dem Agenturmodell die eigentliche Power nimmst, die eigentlich das Modell Agentur in sich hat. Nämlich das ganze Thema Flexibilität, das ganze Thema Ideenreichtum, das Thema Vergleiche von anderen Kunden. Eine Agentur hat einen Riesenvorteil gegenüber jeder Kundenorganisation. Und das ist, dass sie andauernd im Wettbewerb ist, dass sie andauernd neue Kunden hat, dass sie mehr Inspiration von allen Seiten bekommt. Sie ist ein sehr lebendiges Gebilde und die Menschen in einer Agentur, gerade im Strategie- und im Kreationsbereich, sind auf Höchstleistungsniveau im Wettbewerb unterwegs. Wenn du jetzt ein festes Team nimmst, insbesondere im Bereich Strategie und im Bereich Kreation und sagst, ihr arbeitet jetzt nur noch für uns, dann entfällt der Wettbewerb, dann entfällt der Vergleich, dann entfallen die Fehler, die man auch auf anderen Kunden macht, dann fallen die Aufgaben, die andere Kunden vielleicht in ganz anderen Märkten haben, dieses Wissen entfällt nach einiger Zeit oder erodiert. Auf der anderen Seite kannst du natürlich in der Customized Agency sagen, die Sachen, wo ich Beständigkeit brauche, zum Beispiel in der Kundenberatung, im Projektmanagement, da ist es gut, wenn Leute fest sind. Und das musst du berücksichtigen, wenn du dann solches Modell baust, wo brauche ich Flexibilität, wo brauche ich aber auch Beständigkeit. Und dann kann das Sinn machen. Und das wird oft vergessen. Exklusivagenturen, alles, was ich weltweit erlebe, scheitert nach einiger Zeit. Ich folge überall, egal wie groß oder klein, alles, was ich sehe und erlebe, nach einiger Zeit kommen die Unternehmungen drauf, dass das nicht die richtige Lösung ist und ändern das Modell.
Ich glaube, das gilt auch für Exklusivteams. Also es muss auch nicht mal eine Exklusivagentur sein. Ich habe ja bei DDB beispielsweise für Volkswagen gearbeitet. Du kommst immer an den Punkt irgendwann, wo ein bisschen das Frische verloren geht, weil du so eine gewisse Monokultur hast und man merkt, da braucht man wieder ein bisschen was von außen. In der großen Netzwerkagentur kann man das ganz gut kompensieren, weil dann holst du irgendwie mal das Team aus London dazu und dann arbeiten die auf dem Thema und machen die Kampagne für den neuen Polo oder so. Wenn du eine Custom Agency hast und 90 Leute nur für dich arbeiten, dann kommt dann so ein gewisser Trott. Ich finde übrigens auch in der Zusammenarbeit und im Miteinander. Es hat dann so ein bisschen irgendwas von einer Ehe, ne? Wo dann so ein bisschen auch die Würze verloren geht. Das ist dann ein bisschen zu viel Alltag vielleicht manchmal. Und ich glaube, da braucht man auch immer wieder mal so ein bisschen Input von außen, mal ein paar neue Köpfe, ein paar andere Leute. Das gilt aber ehrlicherweise für alle Agenturbeziehungen. Ich habe das genauso auch schon auf Agenturseite erlebt, wo wir lange für Kunden gearbeitet haben, wo dann die Teams ausgetauscht wurden, weil irgendwann dann so ein bisschen die Luft raus war. Das ist ein bisschen zu viel Jogginghose auf der Couch war und nicht mehr Reizwäsche.
Wenn wir jetzt von einem Kunden wie O2 sprechen, kann ich mir irgendwie schlecht vorstellen, dass es vor allen Dingen in Schlüsselpositionen auf Agenturseite, dass die montags für O2 und dienstags für einen anderen Kunden arbeiten, sondern das sind ja Menschen, die nahezu 100% für euch arbeiten, oder?
Einige, aber nicht alle. Beispielsweise die Kreativchefin von Leo, die arbeitet jetzt nicht nur für O2, ne? Und das ist auch gut so, das möchte ich gar nicht. Aber sie taucht dann immer wieder auf Projekten von uns auf und bringt dann noch was rein. Und das ist total super. Also der Anteil ist natürlich relativ hoch und auch da von Leuten, die überwiegend oder zu 100% auch für uns arbeiten. Aber es gibt immer wieder neue Leute und andere Leute, die reinkommen. Das fordern wir auch immer mal wieder. Ne? Bringt doch mal ein neues Team rein, holt doch mal Leute rein, die das noch nicht kennen. Weil es auch immer mal wieder natürlich auch Briefings gibt, wo man sagen muss, da beißen sich manche Teams dann die Zähne aus. Und manchmal eben auch, weil sie dann einen schon zu gut kennen und schon zu viel mit einem erlebt haben. Also das ist gar nicht ein Vorwurf dann an die Agentur und die Leute, die darauf arbeiten, weil man auch manchmal feststellen muss, ja, wenn man dann auch schon zu oft Nein zu einem gewissen Thema gehört hat, dann denkt man an gewisse Sachen vielleicht gar nicht mehr oder probiert sie nicht mehr. Und dann kommt jemand um die Ecke und der sagt das Gleiche dann nochmal und bei dem funktioniert es dann wieder. Ne? Also ich glaube, dieser Neuigkeitsfaktor, der ist ein ganz wichtiger Punkt. Den müssen Agenturen immer wieder einlösen. Und der ist einfacher, wenn das Team nicht zu 100% fest auf deinem Etat allokiert ist.
Du hast ja zwei Grundfunktionen. Die eine Funktion ist, Impulse zu liefern, ne, die der Kunde selber nicht hat, also Ideation, kreativ zu sein, um die Ecke zu denken. Da brauchst du eine hohe Dynamik, sehr breite Kenntnis, immer wieder Durchmischung. Und das andere ist dann im Bereich der Prozesse, der Umsetzung, der Realization, immer da, wo du sagst, da brauche ich Prozesssicherheit. Da macht es total Sinn, dass du da eine Maschinerie dahinter hast, die in sich klar und verlässlich und möglichst fehlerfrei und schnell und effizient läuft. Das sind diese beiden Grundfunktionen, die eine Agentur erfüllen kann oder ein Agenturmodell erfüllen muss. Gerade in der großen Taktung, die ihr habt und die manche anderen auch haben, da musst du sicher sein, dass das läuft. Da hilft auch mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle stark und immer stärker Technologie. Aber nicht nur, sondern da brauchst du auch Menschen, die dann eher länger drauf sind. Aber die dürfen dann nicht sagen, sie möchten alles wieder neu erfinden, sondern sie müssen genau in der Funktion sein, sicherzustellen, dass es läuft.
Ja, und was du sagst, ist ein ganz wichtiger Punkt. Du möchtest manchmal auch Konstanz haben bei einzelnen Köpfen. Es haben auch Leute von Serviceplan zu Leo gewechselt. Und das finde ich auch gar nicht schlimm. Das ist jetzt nicht, dass einmal die komplette Agentur von A nach B geht, weil dann hättest du wirklich nur den Namen an der Tür ausgetauscht. So ist es nicht. Aber in gewissen Bereichen, wie zum Beispiel bei uns im Trade Marketing, im CRM, da möchte ich Konstanz haben. Das ist eine Maschinerie, die muss perfekt geölt laufen. Da brauche ich im Übrigen auch nicht an jeder Ecke kreative Exzellenz. Da möchte ich auch gar nicht so einen Top-Hotshot-Kreativen drauf sitzen haben, weil der würde sich langweilen. Der würde mir ständig Sachen zeigen, wo ich sagen würde, du, ganz ehrlich, ist eine lustige Idee, die funktioniert aber jetzt nicht in dem E-Mail-Newsletter. Und das ist eben auch ein total wichtiger Faktor, Gelingsicherheit. Manchmal möchtest du wilden Westen, Kreativität, Feuerwerk. Und manchmal möchtest du genau das Gegenteil davon. Ja, da möchtest du die Starbucks-Variante, wo du weißt, du gehst da rein, der Kaffee ist okay, der ist aber immer gleich gut. Ne? Und der wird nicht der perfekte Kaffee sein von dem Nerd-Kaffee aus Tokio, sondern der ist eben vergleichbar gut und der wird genau das liefern, was du erwartest. Das möchtest du in gewissen Bereichen haben, wo du eben nicht nach kreativer Exzellenz suchst die ganze Zeit, sondern vor allem nach Gelingsicherheit und auch nach Kopfschmerzfreiheit. Ja, weil auch mit besonders kreativen Menschen zu arbeiten nervt auch. Das muss man ganz klar sagen, das ist deren Job, die sollen uns nerven. Und ich saß ja nun lang genug auch auf der anderen Seite vom Tisch. Agenturen sollen auch den Kunden herausfordern, aber nicht jeden Tag und nicht in jedem Kontext. So, und auch da musst du halt einen Partner an der Seite haben, der das versteht, wann er dich nervt, wann er dir die Idee dreimal zeigt und sagt, ey, die ist so gut, du musst es verstehen, du guckst dir nochmal an. Und der aber auch bei der anderen Seite versteht, so, passt jetzt schon, ist gut genug.
Musstet ihr intern mit dem neuen Agenturkonstrukt auch bei euch in der Organisation größere Dinge umstrukturieren und neu machen und verändern?
Bei unserer Aufstellung tatsächlich nicht. Wir haben am ehesten was in Bezug auf die Prozesse verändert und die Zusammenarbeit, weniger jetzt in Teamstrukturen. Was eine große Diskussion bei uns im Unternehmen war, war tatsächlich das Vergütungsmodell. Also das war mit dem Einkauf tatsächlich eine größere und längere Diskussion, weil wir hier einen ganz anderen Ansatz gewählt haben. In der Vergangenheit hatten wir klassisch eben FTE bzw. Tages- und Stundensatzbasierte Modelle mit Pyramiden auf den einzelnen Funktionen. Das ist auch das, was wir bei Telefonica International überwiegend verwenden. Da war ich der Revolutionsführer, der was ganz Neues etabliert hat. Und da musste ich auch tatsächlich die Kollegen aus dem globalen Einkauf erstmal von überzeugen. Ich habe halt gesagt, Leute, wir haben halt einen sehr, sehr quantitativ orientierten Output und durch KI verändert sich sehr, sehr viel, weil wir natürlich die Ressource Mensch an vielen Ecken und Enden viel weniger nutzen. Also ich nehme mal das Trade Marketing als Beispiel. Wenn wir eine Kampagne machen und das S26 bewerben, dann brauche ich eine dreistellige Anzahl an Assets. In dem FDE-basierten Modell haben das Menschen gemacht, weil das wurde incentiviert. Jetzt habe ich ein Delivery-basiertes Modell und ich incentiviere das genaue Gegenteil. Ich incentiviere nämlich, dass dieses System möglichst effizient arbeitet. Das heißt, wir sind mittlerweile an einem Stand angelangt, wo wir nur noch 3 Master brauchen und dann mit Storytech, unserer KI-Lösung, das Ganze dann adaptieren. Das heißt, die Kosten pro Asset sind massiv runtergegangen, der menschliche Aufwand ist massiv runtergegangen. Wenn ich jetzt im alten Modell noch bezahlen würde, dann würde die Agentur praktisch gar kein Geld mehr verdienen, weil der reale Input ganz niedrig ist. So bezahle ich trotzdem für jedes Asset. Dafür ist aber der Preis pro Asset dann deutlich geringer. Na, das ist auch übrigens nicht immer billiger. Also wir haben jetzt ein paar Kontexten auch erlebt, nämlich genau in den Kontexten, wo wir uns nicht gut entscheiden konnten, wo wir lange gebraucht haben, wo wir unsicher waren, wo wir auch mehr Schleifen gedreht haben, weil sich vielleicht auch Bedingungen geändert haben, dass es zum Teil deutlich teurer wurde. Und das ist auch ein klares Learning. Ne? Das Modell, was wir jetzt zum Beispiel haben, incentiviert Standardisierung und repetitive Prozesse. Und es hat das genaue Gegenteil, wenn du nicht standardisiert arbeitest. Das haben wir jetzt gerade bei einer Kampagne erlebt. Maximal uninspirierte Kampagne, da ging es um den Launch von einem neuen Gerät. Da haben wir am Ende doppelt so viel bezahlt, wie wir normalerweise bezahlen, weil wir so viele Schleifen hatten, so viel geändert hatten, bis wir auch kommerziell uns einig waren intern. Und das war auch ein Thema, was ich dann intern mit meinen Kollegen aus den anderen Bereichen diskutiert habe, wo ich gesagt habe, ey Leute, wir können so nicht arbeiten.
Oliver, ich weiß, du bist ein großer Fan von neuen Vergütungsmodellen. Ich weiß auch, dass ihr ja diesen Pitch begleiten durftet, das ist kommuniziert worden. Hast du diese Diskussionen und diese Verhandlungen noch mitbekommen oder war deine Arbeit da schon erledigt?
Naja, zu meinem Job gehört ja auch, über bestimmte Sachen nicht zu reden. Wir begleiten natürlich für viele, viele Kunden auch den ganzen kommerziellen Part. Erleben dann auch manchmal, dass dann der Einkauf ein Vergütungsmodell hat, was aus der Vergangenheit kommt und immer noch in der Gegenwart reell ist, nämlich Time to Material und Zeiteinheiten. Die kann er gut vergleichen, weitestgehend. Ne? Er tut ja so, als wenn man Menschen und die Kompetenz von einzelnen Menschen auf bestimmten Ebenen als once Commodity wäre und man greift dann den Stundensatz auf einer bestimmten Ebene oder einen Tagessatz. Bloß dieses Modell, und Steve, du hast es gerade sehr schön erklärt, dieses Modell ist natürlich der maximale Effizienzkiller, weil wenn ich nach Zeit bezahlt werde, will ich nicht effizient arbeiten und will ich auch nicht die KI einsetzen, wenn ich denn immer dem Kunden transparent gegenüber sein will und ehrlich sein will, sondern dann habe ich ja mehr wirtschaftlichen Erfolg, je länger ich Menschen auf diesem Kunden einsetze. Das andere Modell, das Output-basierte Modell, was ihr habt, ein ergebnisbasierte Modell, sagt, ich zahle dir einen Preis für ein bestimmtes Ergebnis oder Teilergebnis. Und das ändert die Denke in der Agentur fundamental und die Arbeitsprozesse. Und manchmal in ersten Schritten ist die Agentur noch gar nicht so schnell, weil sie immer noch manchen Kunden nach Zeit tickt. Wenn sie das eingespielt hat, ist das für die Agentur, wenn ein Kunde das fair sieht und die Agentur auch fair bezahlt, ein wahnsinniger Renditebooster, weil man dann seine Organisation auf ein Ergebnis trimmen kann und eventuell darin auch noch Luft hat. Output-basiert ist für mich definitiv das aktuelle Modell der Zukunft.
Also ich glaube, der wichtige Faktor ist auch in dem Kontext der Sternchentext. Was sind die Bedingungen, unter denen dieses Werk entsteht?
Ja.
Das muss ganz, ganz klar geregelt sein. Also bei uns steht das auch drin, wie viele Überarbeitungsschleifen wir haben und so weiter, was auch eine Überarbeitungsschleife ist und was nicht. Ein Fehler zum Beispiel ist keine Überarbeitungsschleife, das ist ein Mangel, der behoben wird. Aber wenn ich mehr als 3 Runden drehe, dann geht die Uhr wieder von vorne los. Oder in dem Fall, du zahlst dann das doppelte Paket, weil der vereinbarte Aufwand überschritten wurde. Das erfordert eben auch, dass du als Auftraggeber sehr viel klarer bist in deinen Briefings, sehr viel besser die Agentur steuerst, weil du am Ende sonst drauf zahlst. So ein standardisiertes Verfahren erfordert eben auch einen hohen Standard in der Zusammenarbeit. Wenn man den aber erreicht, bin ich total bei Oliver, ist es dann das effizientere und effektivere Modell für beide Seiten, eben gerade in KI-Zeiten. Vor allem in der massenhaften KI-basierten Asset-Erstellung kostet das Einzelasset plötzlich wenig. Der Ertrag pro Asset ist für die Agentur im Zweifel aber ungleich höher. Das heißt, ich habe dann nicht gleich eine Million auf der Uhr für die fette Kampagne und drehe Runde nach Runde nach Runde und habe am Ende minus 200.000 Gewinn, weil ich einfach Menschen bezahlen musste, die nicht durch den Ertrag des Kunden gedeckt sind. Bei einem Output-basierten Modell im KI-Zeitalter zahle ich vielleicht für ein Asset 20 Euro und habe dann aber einen Ertrag auf dem Asset von 4 Euro. So, das sind plötzlich 20% Marge. Nur 4 Euro klingt erstmal wenig, aber wenn ich Hunderte, wenn ich Tausende davon mache, dann rechnet sich das plötzlich viel, viel mehr für die Agentur und für den Auftraggeber eben auch, weil es transparent ist und er genau weiß, was er bezahlt.
Und Steve, es kommt ja noch was dazu. Nach deinem Modell, du hast jetzt 1000 Assets und die werden jetzt immer mehr technologisch gemacht mit dem Quality-Check über Menschen. Dann hast du natürlich eine ganz andere Geschwindigkeit. Das bedeutet, du als Marke bist ja viel marktagiler und kannst viel schneller auf Dinge reagieren, als du das vielleicht noch vom Jahr konntest. Und das ermöglicht auch euch und dann den Agenturen dazu, zu sagen, okay, jetzt können wir noch andere Dinge machen, wenn wir das Budget haben. Jetzt können wir noch schneller sein. Ich bin fest davon überzeugt, es wird in Zukunft alles noch schneller gehen, noch komplexer werden. Und das gilt es zu steuern. Und da liegt auch dann der Ertrag von Agenturen. Oder wenn man das nicht versteht, vielleicht auch dann der Misserfolg von der einen oder anderen Agentur.
Ja, ich finde, du sprichst auch nochmal einen ganz wichtigen anderen Punkt an. Es geht nicht nur um Effizienz. Ja, das ist etwas, finde ich, was problematisch ist in der Diskussion, wenn wir uns KI angucken. Alle reden über Effizienz. Vor allem gerne Controller. Ich habe sehr viele lustige Diskussionen mit Controller noch über Effizienzen geführt. Effizienz ist ein wichtiger Hebel und auch der erste Hebel, wenn wir über Automatisierung reden. Aber es geht vor allem auch um Effektivität. Dass ich nämlich A, die menschliche Ressource sehr viel sinnvoller einsetze. Ja, zum Beispiel massenhaft Assets zu prüfen, muss kein Mensch machen. Ja, dafür ist ein Mensch viel zu schlau, viel zu wertvoll und viel zu teuer. Ich möchte doch, dass meine Menschen die Dinge machen, die möglichst wertschöpfend sind. Und Assets zu kontrollieren, sorry, das ist nicht wertschöpfend. Wir haben ja zum Beispiel den Brand Guardian Chip, den automatisieren wir gerade, dass wir eben möglichst KI-basiert die Überprüfung der Assets machen in Bezug auf die Konformität zu den Corporate Design Guidelines, Legal Check und ähnlichen Sachen. Und plötzlich habe ich einen Brand Manager da sitzen, der nicht irgendwie guckt, ob die Pixel richtig sitzen, sondern der überlegen kann, ob das Asset nicht besser sein kann. Oder im CRM-Bereich, da geht es dann plötzlich nicht mehr nur darum, wie wir möglichst effizienten Newsletter machen, sondern wie wir möglichst viele Newsletter machen können, die möglichst effektiv sind. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir die Leute auch wirklich möglichst gewinnbringend auf beiden Seiten einsetzen. Und das incentiviert eben output-basiertes Modell viel eher als eins, was eben Stunden vergütet. Also wer lang genug auf Agenturseite gearbeitet hat, weiß, dass die Stundenabrechnungen der größte Schwachsinn überhaupt sind. Na, und dann hast du ganz viele Stunden auf irgendeinem Etat gearbeitet, auf irgendeinem Projekt. Und das ist dann, was der Kunde abgerechnet bekommt, beziehungsweise wie die Profitabilität berechnet wird. Die Realität sieht anders aus. Perfekt ist keins der Modelle, das muss man auch sagen. Jedes Modell hat auch immer negative Incentives, dass man gewisse Sachen dann vielleicht falsch macht, aber meines Erachtens ist es auch das Modell der Zukunft für die meisten Agenturen, weil es eben genau das bezahlt, was die Agenturen am Ende produzieren, nämlich kreative Produkte, Assets, die dann ausgespielt werden. Beratungsleistung, die wirst du so nicht verkaufen können, wenn es wirklich strategische Beratung ist, weil da sitzt dann am Ende immer noch ein Mensch vor dir, der nachdenken muss, der dir was erklärt und so weiter. Deswegen glaube ich, dass es nach wie vor beide Modelle geben wird, aber für das wesentliche Produkt von Agenturen wird das Modell meines Erachtens das sein, was dominieren wird.
Du hast also gesagt, da sitzt dann jemand, der kontrolliert nicht mehr das Asset, ob das richtig ist, sondern überlegt, wie man es besser machen kann.
Ja.
Ich glaube, in der ganzen Diskussion und Effizienz und Prozesse und AI vergessen wir oft eins, dass am Ende das einzelne Werbemittel in seiner Rolle funktionieren muss. Und nicht die Masse der Werbemittel, die man irgendwie rausgerotzt hat oder durch irgendeine Technik, sondern am Ende muss man dafür sorgen, dass die Maßnahmen, die man macht und jede Einzelmaßnahme und jedes einzelne Werbemittel muss eine Funktion haben und eine Wirkung haben. Sonst kann man es lassen.
Ja. Ich finde, das ist eben, was gerade im Kontext von KI viel zu kurz kommt. Das wird die ganze Zeit eben immer nur darüber geredet, wie man mehr machen kann, dass man Sachen machen kann, die vorher nicht möglich waren. Es wird viel zu selten die Frage gestellt, ist das überhaupt sinnvoll? Na, gerade wenn wir auch über die Lower Funnel und Mid-Funnel-Themen reden, Performance-Marketing, da wird so ein Rotz in den Markt gespürt. Ne? Dieser KI-Slop, KI, Voll-KI-generierte Assets, die im Zweifel auch kein Mensch mehr kontrolliert, was grundsätzlich okay ist, aber da wird einfach nur irgendwas in den Markt ausgespielt, dann wird auch rein auf irgendwelche Media-Ausspielungs-KPIs geguckt. Werbewirkung ist dann irgendeine Zahl in einer Tabelle, ne? Dass ein Mensch das im Zweifel gar nicht gesehen hat und das irgendwie nur zu so einem Drittel irgendwo im Viewport zu sehen war und dann aber gezählt wird als eine erfolgreiche Ausspielung. Das sind dann Sachen, die oft eben nicht betrachtet werden. Da muss man wirklich vorsichtig sein. Also ich erkenne gerade so eine KI-Besoffenheit. Ähnlich wie es lange eine Performance-Besoffenheit gab im Markt, wo alle nur noch Online-Marketing gemacht haben und plötzlich gemerkt haben, ja, irgendwie kaufen die Leute meine Jogginghose nur noch zum rabattierten Preis aus dem Performance-Banner. Und gerade in Zeiten von KI ist Marke umso wichtiger. Und beides muss man bedienen. Du musst eine effiziente Maschine haben, aber du brauchst auch diese absoluten kreativen Highlights, die das Herz der Menschen höher schlagen lässt.
Ich finde, das war ein tolles Schlusswort. Wir sind ja jetzt doch einmal quer durch die wichtigen Themen, die gerade die Branche bewegt, galoppiert. Aber bevor wir jetzt hier zum Ende kommen, hoffe ich, hast du eine Frage für uns, die wir unserem nächsten Gast oder unserer nächsten Gästin hier weiterreichen können.
Ja, habe ich tatsächlich. Und sie hat mit KI zu tun. Würdest du heute jemanden empfehlen, ins Marketing zu gehen, wenn es immer weniger Jobs gibt für Berufseinsteiger, weil die KI den Job übernimmt?
Das ist toll. Das ist zwar auch so eine Grundsatzfrage, da können wir dann schon die halbe Zeit einfach nur über diese Frage sprechen, aber das nehme ich in Kauf. Oliver freut sich gerade auch schon. Also herzlichen Dank für diese Frage. Ich danke euch beiden sehr, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, dass ihr hier gewesen seid und vor allen Dingen, dass ihr so tiefe Einblicke gegeben habt, gerade du, Steve, in eure Arbeit, in eure Organisation. Das war sehr, sehr spannend und sehr, sehr aufschlussreich. Herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Super, lieben Dank, Lena. Hast du heute wieder toll gemacht. Klasse.
Dankeschön.
Ja, du hast uns beiden sehr gut durchgeführt, sonst hätten wir wahrscheinlich noch 2 Stunden weiter gelabert.
Ach, wäre sicherlich auch interessant gewesen. Ich danke euch sehr und ja, schönen Tag euch. Tschüss.
Ebenso.